Was hat Donald Trump gegen Briefwahl? Ist das Teil von einem grösseren Plan? Und warum hört die Gewalt von weißen Polizisten gegen schwarze Amerikaner einfach nicht auf? Das ist eine neue Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von der Medien zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser, ich schätze mit Alan Cassidy, im USA-Korrespondent von Tamedia, und das ist unser erstes Thema.
When you do all mail-in voting ballots, you're asking for fraud. People steal them out of mailboxes. People print them and then they sign them and they give them in. And the people don't even know where they're double counted. People take them away. They force people to vote. They harvest. You know what harvesting is? They take many, many ballots and they put them all together and then they just dump them and nobody has any idea whether they're crooked or not.
Wir haben Donald Trump gehört, einmal mehr. Und er sagt, grob übersetzt, wer Briefe abstimmen lässt, der bettelt um Wahlbetrug. Die Leute klauen Abstimmungsunterlagen aus den Briefkästen, drucken sie selber, dort zweimal abstimmen. Alles schlimm auf der Welt. Er hat das so ähnlich auch auf Twitter verbreitet, wie er so vieles auf Twitter verbreitet. Und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Er hat sicher schon alle gehört und gelesen. Twitter hat einen Faktencheck unter den Tweet gehängt. Alan, was hat das ausgelöst?
Ja, Faktencheck ist ja fast ein bisschen zu viel der Ehre für Twitter. Was sie gemacht haben, ist, sie haben bei zwei von Trumps in einem Tweet über den angeblichen Wahlbetrug haben sie einen kleinen Hinweis angebracht in blauer Farbe, der zu weiterführenden Informationen führt. Also Mediaartikel, wo dann steht, warum es für die Behauptung keine Grundlage gibt. Und wenn man das nur schnell sieht, könnte man ehrlich gesagt auch einfach den Eindruck bekommen, es gebe einfach noch mehr Infos zum Wahlbetrug dort. Aber ja, du hast schon recht. Dass Twitter so etwas macht, ist ein Novum. Und es hat auch die wahrscheinlich erwartbaren Zensurschrei ausgelöst.
Über Zensur reden wir gerade. Aber zuerst einmal, warum macht das Twitter jetzt und bei diesem Tweet? Es ist ja nicht so, dass der Trump zuerst einmal etwas twittert hat, das jetzt nicht total über jeden Zweifel erhaben ist, um es mal so zu sagen.
Nein, wenn Twitter den Anspruch hat, jede Falschbehauptung, jede Lüge und auch jede Verschwörungstheorie, die Trump verbreitet, als falsch zu markieren, wären seine Tweets blau markiert. Man sieht es ja gerade in diesen Tagen, oder? Ausgesprochen übel sind ja auch seine derzeitigen Verleumdungen gegen einen Fernsehmoderator, den er beschuldigt, den ehemaligen Mitarbeiter in Umbruch zu haben. Ist sogar vielen von den Trump-Verstehern in den konservativen Medien nur noch peinlich. Aber ja, ich glaube, Twitter versucht, dort eine Linie zu ziehen, wo sie sagen, es ging um die Integrität der Wahlen. Und mit seinen Aussagen zu der Briefwahl sei dran, die Integrität zu untergraben. Aber du sprichst etwas Wichtiges an, oder? Wo zieht man Grenzen? Heisst das, dass alles, was man nicht mit einem sogenannten Faktencheck markiert, der Wort entspricht? Wahrscheinlich nicht, oder? Also, ich finde es ein bisschen ein hilfloser Versuch, ein verständlicher Versuch, aber wahrscheinlich auch ein bisschen ein hilfloser Versuch.
Die Argumentation ist ja nicht stringent, oder? Weil sonst müsstest du über ganz viele andere Leute auch Hinweise anbringen. Also die haben so einfach ein riesen Fass geöffnet, das sie niemand mehr zubringen
werden. Ja, klar. Also es wird auch schon die Frage aufgeworfen, oder? Ja, was machen wir denn mit irgendwelchen Tweets von chinesischen Parteifunktionären, Regierungsmitgliedern? Die müssen wir auch Fakten checken, oder? Der hat gesagt, sie werden das auch vermehrt machen, aber eben, es ist alles ein bisschen nebulös.
So wie es jetzt aussieht, wird es einen riesigen Kampf geben von Trump gegen Twitter. Er hat jetzt auch angekündigt, da werden massive Konsequenzen folgen. Er hat es auf Twitter angekündigt, natürlich. Was kann da passieren? Was ist die ja, letztmögliche Konsequenz?
Man muss sehen, also die Konservativen, die klagen schon länger über angebliche Zensur von den sogenannte linke Silicon Valley Medienunternehmen, und sie kommen mit dem First Amendment, also dem Verfassungsschutz zur Meinungsäußerungsfreiheit, wo eingeschränkt wird. Ich glaube, wirklich passieren kann nicht viel, oder? Und ich glaube auch, aber die ganze Aktion von Twitter kommt dem Trump in dem Sinn gelegen, weil er das einfach in eine Reihe stellt in seinen Kampf gegen die Medien allgemein, oder? Er hat ja schon recht erfolgreich alle Faktenchecks von traditionellen Medienhäusern ins Leere laufen lassen, oder? Es tut ja niemand mehr reagieren, wenn irgendwann mal vier Pinocchios verteilt werden. Und ich glaube, das Gleiche wird er auch mit Twitter machen. Und er fängt früh an und er macht das mit brachial, wie immer.
Gehen wir kurz weg von Twitter und zurück zum Anfangspunkt. Warum tut Trump so auf dieser Briefwahl umhacken? Was steckt da dahinter?
Seine Angst ist einfach, dass er verliert die Wahl, oder? Und es ist so, man muss zwei Sachen sagen. Es ist tatsächlich so, dass eine ganz rasche Umstellung auf Briefwahl, wie es jetzt viele Bundesstaaten wegen dieser Pandemie machen, in kürzester Zeit, das ist nicht einfach aus logistischen Gründen. Die Wahlen sind in den USA Sache von den Bundesstaaten und auch von den Lokalbehörden, die quasi ein bisschen auf sich selber gestellt sind. Und das ist wirklich nicht so einfach mit dem Versand, mit dem Druck, mit der Zustellung, mit der Überprüfung. Man hat auch nicht wirklich so eine lange jährige etablierte Praxis, wie zum Beispiel wir in der Schweiz, was Auszählung von brieflichen Stimmen betrifft, etc. Also es wird da schon in dem Sinne ein paar, es gibt da Fragezeichen. Oder,
also aber hat,
es
hat, also natürlich, hat Trump recht in dem Fall?
Nein, weil es gibt all das, was man auch an Wahlbetrug behauptet, gibt es nicht. Also man hat schon heute mindestens 5 Bundesstaaten, die komplett auf Briefwahl umgestellt haben. Und dort gibt es so gut wie keine Vorfälle von Wahlbetrug. Oder? Also wie übrigens in der Schweiz auch nicht. Das ist jetzt eigentlich etwas, wo man weiss. Jetzt, ich glaube, man muss seine Behauptungen, die kann man nur in dem Kontext sehen, von dem, was er und auch die Republikaner jetzt schon länger machen. Sie versuchen, die Wahlbeteiligung möglichst zu drücken, die Spielregeln möglichst so zu setzen, dass sie glauben, dass es ihnen nützt. Und dazu gehört offenbar, dass sie aus welchen Gründen auch immer, es gibt auch für das nicht wirklich Beweis, aber sie glauben offenbar, dass es in ihrem Interesse ist, dass nicht zu viele Leute gehen brieflich abstimmen. Aber vielleicht auch darum mal schnell zur Einschränkung. Es gibt viele Bundesstaaten, die republikanisch regiert sind, die auch Briefwahl haben. Es ist jetzt nicht so, dass das ein total demokratisches Projekt wäre, oder so wie der Trump tut. Oder? Also,
aber, es sind zwei Sachen. Das eine ist, er hat Angst, er würde eher verlieren, wegen der Briefwahl. Und er tut jetzt mit dem, was er da vor sich gibt, schon wie rechtfertigen, falls er tatsächlich verliert, dass es mit Recht.
Genau, ich glaube, ich habe nicht unbedingt Angst, dass er wegen der Briefwahl verliert, das wollte ich nicht sagen, sondern dass er verliert. Und das Umgehacken und die Ablenkung der Briefwahl, das wird leider wird das eins von den Argumenten sein, die er wird bringen im Fall jetzt oder von einer Niederlage. Man setzt ja doch sehr viel voraus, aber warum jetzt die Niederlage wahrscheinlich dann nicht legitim, warum das Ergebnis nicht legitim sei, warum beschissen worden sei. Ihr hättet das alles schon 4 Jahre auch schon gemacht, aber jetzt ist er Präsident, es ist alles, hat noch viel mehr Gewicht. Und ja, es ist in dem Sinne alles noch problematischer.
In dem schwingt etwas recht Dystopisches mit, oder? Wenn es gesetzt der Fall, der Trump würde tatsächlich gegen Biden verlieren, was ich überhaupt nicht gesagt ist, aber falls er würde verlieren und dann seine Abwahl nicht würde akzeptieren, was würde denn passieren?
Ja, also man muss schon sehen, es ist lustig, am Anfang, also, als ich da ankomme, ist das ein Szenario gewesen, oder, wo einfach so ein bisschen verstörte Linke diskutiert haben. Und inzwischen muss man sagen, ist das durchaus leider, muss man das ernst nehmen, dass die Wahl am 3. November oder am Tag darauf nicht entschieden sein wird, in dem Sinn, sondern dass zumindest von seiner Seite da allweil so eine Art Desinformation und Delegitimierungskampagne wird anfangen. Und allein schon, dass wir über das als realistisches Szenario reden, ist schon erschütternd. Das muss man auch mal festhalten. Das ist etwas von dem, was sich so verschoben hat in den letzten 4 Jahren. Dass man das einfach so tut, als wäre das normal, dass man darüber redet, dass der Präsident vielleicht den Wahlausgang nicht akzeptiert. So, das zu dem, oder? Und was dann passiert, ist aber wirklich völlig unklar. Man hat jetzt einfach die Situation, dass man einen Präsidenten hat, der während Monaten über Schiss von der Wahlen schimpft, Zweifel streut und eine Regierungspartei, muss man auch sagen, oder? Seine Partei, die das zulässt, die ihm öffentlich nicht widerspricht, das ist eine neuartige Situation. Die Situation hat man einfach noch nie gehabt. Und wie sich das ausspielen wird, das ist offen und ich finde auch ein bisschen unheimlich.
Am Schluss kann er das ja nur, er kann das nicht allein machen, am Schluss kann er das nur durchziehen, falls es so weit kommt, wenn seine Partei da mitmacht, oder?
Genau, und bis jetzt, über das haben wir auch in der ersten Stelle schon oft geredet, bis jetzt hat seine Partei so gut wie nichts gemacht, ihm irgendwo Schranken zu setzen, außer von ein paar kosmetischen Äußerungen von ein paar besorgten Republikanern, die sich aber nie dann wirklich irgendwie etwas, also wirklich Konsequenz nie gehabt. Und darum, glaube ich, muss man besorgt sein. Es ist nicht nur der Trump, es ist auch seine Partei.
Ja, das sind eh düstere Aussichten. Und düster ist auch unser zweites Thema. Wir haben auch ein Einspiel dazu.
Being black in America should not be a death sentence. For 5 minutes, we watched as a white officer pressed his knee into the neck of a black man. For 5 minutes. When you hear someone calling for help, you are supposed to help. This officer failed in the most basic human sense.
Das ist Jacob Frey gsi, der Major of Minneapolis, alles schwierige Wörter. Und er hat gesagt, dass Schwarze in Amerika kein Todesurteil darf sein, dass man für 5 lange Minuten zugeschaut hat, wie ein weißer Polizist einen schwarzen Mitbürger mit seinem Knie am Boden gedrückt hat. Der Ausgang von dieser Geschichte war recht tragisch und hat auch weitere Konsequenzen. Allen, was ist da passiert?
Ja, das war eins von 2 Videos, die jetzt in den letzten Tagen sehr grosse Verbreitung und auch Empörung ausgelöst hat. Das jetzt aus Minneapolis, ja, das hat einen tödlichen Polizeieinsatz gezeigt gegen den Afroamerikaner George Floyd. Der Mann, der ist gefilmt worden dabei, beziehungsweise die Polizisten sind gefilmt worden dabei, wie einer von ihnen ihn auf den Boden gedrückt hat, ihm das Knie ins Genick gepresst hat, minutenlang, wo er gesagt hat, er kann nicht schnaufen, er hat keine Luft. Man hat auch gehört, wie er röchelt, nach Luft schnappt.
Diesen Ton gibt es auch, aber da wollte ich nicht einspielen, weil das kann man fast nicht ertragen. So etwas.
Es ist wirklich schwierig. Also es gibt ja viele schlimme Videos oder, aus diesem Bereich, aber das ist jetzt wirklich, ich glaube, das Schlimmste, was ich angeschaut habe. Ja, und entsprechend, das ist glaube ich vielen Leuten so gegangen. Zuerst hat die Polizei eigentlich wirklich eine wahnsinnige Medienmitteilung verschickt, wo sie gesagt haben, ja, der Titel war so sinngemäß, dass ein Mann verstorben sei nach einem Polizeieinsatz wegen einem medizinischen Vorfall. Kein Wort über die Brutalität, die die Polizisten an den Tag gelegt haben. Sogar noch falsch behauptet, dass der Mann hat sich gewehrt gegen seine Verhaftung wegen angeblicher, er war ja im Verdacht gewesen, irgendwie wegen einem Fälschungsdelikt. Das hat dann gar nicht gestimmt, dass er sich gewehrt hätte. Und ja, es hat dann, wo das Video draus war, grosse Verstörung ausgelöst und die Leute, die 4 Polizisten, also der eine, der quasi das Knie in den Hals gedrückt hat und 3, die dabei waren, die sind jetzt entlassen worden.
Die 4 Polizisten sind jetzt entlassen worden. Das ist in ähnlichen Fällen, was sonst schon passiert, sind auch so geschehen. Was noch offen ist, ob die auch vor Gericht kommen. In anderen Fällen ist das zwar ab und zu passiert, die sind meistens freigesprochen worden. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass die Justiz grosses Interesse daran hat, die Polizisten richtig zu verurteilen. Wie siehst du es in diesem Fall, Alan? Ist das gleich wie immer? Ein Fall mehr, eine Geschichte mehr?
Leider, aufgrund von dem, was passiert ist in den letzten Jahren, muss man das zumindest mal als quasi Stabbuch nehmen und schauen. Vor 5 Jahren oder 6 Jahren, wo es schon mal eine grosse Debatte geht über Polizeigewalt, die sind ja auch die Bodycams eingeführt worden bei der Polizei. Man hat gesagt, so, jetzt gehen wir das Problem an. Und eigentlich hat es nichts genützt. Oder man hat immer noch jedes Jahr etwa 1100 Opfer von Polizei gehabt. Das hat sich einfach nicht geändert in den letzten Jahren. Und das sind meistens Schwarze. Und die Statistiken sind klar. Als junger Schwarze hat man ein viel grösseres Risiko, Opfer von Polizeigewalt zu werden. Also daran zu sterben. Und ich glaube, jetzt in diesem Fall ist es wahrscheinlich so, das zeigen zumindest die ersten Reaktionen, dass der Fall so klar ist, dass ich denke, also diesmal wird es ganz sicher, also eine Untersuchung läuft vom FBI, auch vom Bundesstaat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Fall nicht zu einer Anklage kommt. Aber in dem Sinn wäre das schon mal mehr als in anderen Fällen. Aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass es immer noch so viele Fälle überhaupt gibt, wo man darüber muss diskutieren, oder? Ob es eine Anklage soll geben oder nicht. Das ist eigentlich Wahnsinn.
Es ist ein absolut strukturelles Problem. Und wie man das lösen soll, recht offen, oder?
Das zeigen auch die Statistiken ganz klar. Ich glaube, man sieht in der Diskussion auch jedes Mal recht schwierige Mechanismen von Spielen. Oder? Also, es gibt, zum Beispiel ist das in einem Fall, das war kein Mord, das war nicht Polizei, oder? Sondern ein Ex-Polizist in Georgia im Frühling, wo ja ein Jogger verschossen wurde. Und das ist gefilmt worden. Und dort sehen wir dann recht schnell gewisse Mechanismen, die immer spielen. Dort tauchen dann von Seite von der Polizei wahrscheinlich oder werden dann in Berichterstattung so Sachen eingespielt. Ja, dass die Leute, die Opfer, seien dann bei Schochikrieg und es hat Vorfälle schon früher gegeben, jetzt wird ein bisschen Zweifel gestreut auch an diesen Opfern, oder? Und ich meine, das alles wird jetzt in dem Fall wahrscheinlich schwierig sein, das zu machen, oder? Nach allem, was man jetzt sieht, mit diesen Videos, Zeugenaussagen auch, nach allem, was die Polizei und die Stadtbehörde gemacht haben, liegt der Fall eigentlich recht klar. Und man muss schon sagen, wenn es da nicht zumindest zu einer Anklage kommt, dann glaube ich, werden die Proteste, die werden ganz heftig werden.
Oh Gott, was für eine düstere Episode. Und der hat das Internet ab und zu noch geknackt. Für das müssen wir uns entschuldigen. Wahrscheinlich ist der Trump geschuld.
Ziemlich sicher.
Allen haben wir über alles geschwätzt.
Nein, haben wir nicht.
In diesem Fall bis bald. Das war es, eine weitere Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Nächste Woche sind wieder unsere Kollegen am Start, der Martin Kilian und der Christoph Münger. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen. Abonniert uns doch, würde uns freuen. Bis bald. Ciao zusammen.